Steuerberater sind in Strukturfragen schlecht ausgebildet. Also das ist meine ganz klare Meinung. Muss man einen Steuerberater oder Rechtsanwalt wechseln? Muss man nicht. Aber man sollte es, wenn der Steuerberater die verkehrten Themen sagt.
Kinzel Mindset. Dein wöchentlicher Arschtritt.
Normalerweise nehme ich meinen Podcast ja immer Freitagmorgen auf. Heute ist es Donnerstagmittag. Warum? Weil ich morgen Unternehmen X leite. Dementsprechend kann ich früh natürlich keinen Podcast aufnehmen. Und dann kam mir auf die wundervolle Idee, mache ich es doch Mittag, nachdem ich ja mittags momentan nichts esse. Ich bin ja Anfang des Jahres auf die Idee gekommen, ich bin zu dick und habe dann analysiert, wie viel ich so esse. Dreimal am Tag essen ist zu viel für die Bewegung, die ich habe. Ich mache zwar viel Sport, aber am Tag sitze ich halt viel im Büro. Und habe ich mir gedacht, Mensch, du, guckst du mal 2, 3 Videos an. Und der eine, das erste, was ich mir angeguckt habe, hat mir erklärt, Jörg, also nicht mir direkt, aber den Teilnehmern des Videozuschauers, ess doch einfach Mittag nichts mehr. Du brauchst eine gewisse Fastenzeit. So, jetzt wahrscheinlich werden 20 Mann von euch oder 200, das weiß ich jetzt nicht, aber für den Podcast gleich am Anfang hören, sagen, Jörg, das ist total falsch, du musst es anders machen. Ist egal, ich habe es jetzt so gemacht, ich esse bloß noch früh und esse bloß noch abends und Mittag esse ich halt nichts mehr. Das Thema ist, mein Körper ist noch in der Suchtphase, das heißt auf gut Deutsch, ich bin ziemlich unleidig. Das heißt, meine Idee, den Podcast an einem Mittag, also mittags aufzunehmen, weil ich mich dann ablenken kann, ist zwar grundsätzlich gut, aber ich bin ein bisschen aggressiv. Und wenn ich ein bisschen aggressiv bin, dann kann ich auch aggressive Themen rausdonnern. Und meine These heute ist, sind Steuerberater in Strukturfragen schlecht ausgebildet? So, und da gebe ich jetzt eine Antwort. Die kriegst du jetzt. Viel Spaß beim neuesten Podcast. Das war übrigens mein Mittagessen. Und mein Mittagessen im Endeffekt, damit mich das Mittagessen nicht tötet, also die Tatsache, dass ich kein Mittagessen esse, trinke ich einen Tee. Heute trinke ich spanische Orange. Spanische Orange, sehr lecker. Ist kein Steak, ist auch kein Burger, aber fürs Mittagessen langt's für mich. Mein Bauch hat übrigens schon nachgelassen, also es ist auf jeden Fall deutlich weniger Fett vorhanden. Man sieht inzwischen wieder so ein bisschen, dass da unten drunter auch Muskulatur ist. Das heißt, eigentlich bin ich sehr zufrieden mit dem Thema, aber ich bin halt ein wenig aggressiv mittags. Und dann kann man so ein Thema auch mal ausdeutschen. Auch wenn es vielleicht blöd ist, aber ich gebe dir mal die Antwort auf meine These gleich am Anfang. Steuerberater sind in Strukturfragen schlecht ausgebildet. Yes, sind sie. Also das ist meine ganz klare Meinung. Ich finde es immer ziemlich heavy, wenn Steuerberater Menschen, die eine Firmenstruktur haben wollen, erklären, lass deine Firmenstruktur, weil eine Änderung kostet Geld. Also du musst ja dann, zum Beispiel, wenn du eine Holding baust, eine zweite Bilanz machen. Da haut es bei mir echt den Vogel weg. Das ist ja unternehmerisch ein so schlechter Tipp. Wenn jemand sagt, er möchte wachsen, und wenn jemand sagt, von sich aus sagt, hey, pass auf, die Firmenstruktur, ich fühle mich dann immer wohl, dann kann man dem doch nicht ausreden, ändere nicht deine Firmenstruktur, weil das ist teurer. Entschuldigung, eine Entscheidung, eine unternehmerische Entscheidung, es ist zu teuer aufzubauen, ist doch völlig bekloppt. Du musst überlegen, ob das Geld, das du investierst, ein Reinvest bringt. Also kriegst du Geld zurück? Okay, aber es ist zu teuer. Da fällt mir gar nichts mehr dazu ein. Du kannst als Steuerberater so eine Entscheidung oder so einen Tipp so nicht geben. Geht nicht. Punkt. Ich frage mich immer, woher kommt es? Ich glaube persönlich, es kommt tatsächlich daher, weil die Steuerberater da draußen in dem Studium, in das sie bekommen und bevor sie aufs Leben losgelassen werden, eigentlich nicht zum Berater für Mandate ausgebildet werden, sondern eigentlich eher für den Bereich, du dienst dem Staat und gehst ins Finanzamt. Und die Strukturthemen, also was geht denn eigentlich? Was ist denn eine Holding? Was ist eine Stiftung? Genossenschaft, von mir aus auch noch Verein, wenn das denn unbedingt sein muss. Aber die Themen werden ja gar nicht richtig behandelt. Das sind ein paar Stunden im ganzen Studium. Das ist doch für die Katz. Es gibt richtig geile Steuerberater, die dann sagen, hey, pass auf, ich habe da Bock drauf, ich bilde mich weiter. Also wenn jetzt Blaugold zum Beispiel, also der Berthold Schülhorn, mit dem habe ich ja schon mal ein wundervolles Video gemacht. Wenn der sagt, du pass auf, ich kenne mich mit Strukturen aus, es macht keinen Sinn, dann kann der das sagen, weil der sich weiterentwickelt hat dazu. Der kann Stiftungsthemen. Aber selbst der sagt, ja, okay, pass auf, bei großen Strukturen, bei Themen, bei großen Firmenstrukturen, macht ihr das mal. Weil wir machen es halt einfach täglich. Jetzt bin ich kein Steuerberater, ich habe ja nicht studiert, aber ich habe mich zumindest mal weiterentwickelt in Themen und vor allem, ich habe selber gelebt. Und jetzt kommt noch ein zweites Thema. Warum Steuerberater vielleicht auch beim Thema Struktur und ihr könnt mich gern dafür töten, ist mir scheißegal. Das ist meine Meinung als Unternehmer, weil ich bezahle ja Steuerberater, die mein Unternehmen beraten. Ihr Steuerberater dürft ja nicht mal eine Holding machen. Also ihr dürft ja selber keine Holding machen. keine Holdingstruktur. Wie dreisten sich dann Berater, alleine dieses Thema zu beraten, wo sie gar keine wirtschaftliche Erfahrung drin haben? Wenigstens wäre es doch dann sinnvoll, man hat eine Holding als Berater und hat nebendran Firmenbeteiligungen, die man selbst hält, wie zum Beispiel die Kanzlei Ikairos, ne, Manu Eberhard, liebe Grüße gehen raus, Manu. Da weiß ich ja, der hat nebendran eine Holding und behält Firmenbeteiligungen. Seine eigene Struktur, seine Steuerberatungsgesellschaft darf er da nicht reinbringen. Aber er hat unternehmerische Entscheidungen schon mal getroffen. Dann kann ich auch als Berater nebendran beraten. Aber selbst der sagt, Jörg, du, wie ist denn deine unternehmerische Meinung zu meinen eigenen Firmen, also zu seinen eigenen Firmen? Oder ich frage ihn steuerliche Themen und er fragt mich dann, wie würdest du es in unternehmerisch regeln? Das ist ja Hand in Hand gehen. Und dann gibt's echt da draußen Steuerberater, die setzen sich hin und sagen, eine Struktur ist zu teuer. Das ist unfassbar. Nur mal für euch zur Rechnung. Wenn jemand 100.000 Euro Gewinn macht in einer GmbH, 100.000 Gewinn nach Steuer, und die an sich privat ausschüttet, zahlt er 27% Kapitaltragsteuer. Wenn er die in eine Holding ausschüttet, zahlt er 1.600, 1,6%. Das ist, glaube ich, weniger. Okay? 100.000, 27.000 zu 1.600. Nur 100.000. Da redet man nicht über 200.000 Gewinn. Selbst bei 50.000, selbst bei der Hälfte rechnet sich das noch. Weil überlegt mal, ihr stellt Mitarbeiter für solche Beträge ein. Halbtagskräfte. Und das verpustet ihr einfach. Und das, ja, aber ich komme dann immer wieder, ja, aber ich schütte ja meinen Gewinn nicht aus. Das ist ja noch schlimmer. Eine GmbH, die das Eigenkapital hält, die Gewinnvorträge aufbaut, hat latent die Gefahr, dass die Gewinnvorträge nicht ausgekehrt werden können, weil die Kasse irgendwann wegläuft. Weil der Unternehmer dann gern Gewinne senken möchte, sinnlos investiert. Also ich habe 100.000 Gewinn, sage, ich will investieren, ich habe 100.000 auf dem Konto, sage, okay, kaufe eine Maschine. Dann werden ja keine 100.000 sofort angesetzt, um den Gewinn zu senken, sondern du hast 100.000 ausgegeben, die 100.000 sind weg in deiner Maschine, hast 100.000 Euro Maschine Haftungsvolumen in deiner Firma produziert und dein Gewinn senkt sich um 10.000 Euro, weil nur 10% davon steuerlich ansetzbar sind. Dann hast du immer noch 90.000 Gewinn, aber die Kasse ist leer, den kannst du nicht mehr ausschütten. Also da muss doch ein Steuerberater sagen, du brauchst eine anständige Struktur. Gib's doch vorher in die Holding, gib's wieder zurück und dann kauf die Maschine. Also das ist ja nicht so schwer. Und wenn dann noch kommt, das ist auch immer so ein geiles Argument. Ja, dann steckt das Geld ja in der Holding, dann musst du ja wieder 27% zahlen, wenn du es dann nach außen ausschüttest. Sagt, liebe Steuerberater, wenn ihr immer noch nicht verstanden habt, dass eine Holding nichts mit Steuern sparen zu tun hat, sondern eine Struktur ist, um weiter zu investieren, Geld zu sichern, Gewinnvorträge, also Haftungsvolumen aus einer Firma rauszuholen und oben in einem Tresor zu halten, dann tut's mir wirklich leid. Unabhängig davon, was will man denn nach 42% Steuern oder 57% Steuern, also 30% Gewinn in der GmbH, nochmal 27%. Ich weiß, es ist weniger als 57, aber ist egal, die Richtung. Was will man damit noch machen mit seinem Geld? Das ist doch viel besser, das in der Holding anzulegen, wo man nur 1,6% Transfersteuer gezahlt hat. Und wenn man es dann wirklich, 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 wirklich privat braucht, weil jetzt wieder irgendein Berater ums Eck geschissen kommt und sagt so, der will aber einen Pool bauen im Garten. Also unabhängig davon, dass es Berater gibt wie uns, die helfen, das Geld wirklich steueroptimiert aus einer Holding rauszuholen. Wenn du den nicht kennst und zahlst dann 27%, dann ist es halt so. Du hast aber immer noch keinen Verlust gemacht, weil, sorry, GmbH in Holding, Transfer, okay, 1,6%. Du wirst doch wohl ein Tagesgeldkonto finden, das mehr als 1,6 erwirtschaftet. Dann hast du doch nicht mal einen Nachteil draus, aber du hast deine Firma enthaftet. Also sind Steuerberater zu schlecht ausgebildet zum Thema Struktur? Ich sag ja. Also wenn jetzt ein Steuerberater zuhört und sagt, hey, ich weiß aber nicht, wohin ich gehen soll. Unter uns, ich habe so viele Anfragen von Steuerberatern für Unternehmen X. Also die Kollegen und Kolleginnen, das, was ich da jetzt morgen halte, weil ich ja heute den Podcast aufnehme. Nee, andersrum, ich halte morgen das Seminar und muss deswegen heute den Podcast aufnehmen. Das, was für die Finanzdienstleistung gebaut ist, dass das, was ich gerade erkläre, Menschen in der Finanzdienstleistung lernen, egal ob die jetzt bei MLP, Switzerland und so weiter, das können auch Steuerberater sich antun. Ist kein Problem. Gibt auch genug Anfragen. Ich merke bloß, die trauen sich da nicht. So, was sagt denn dann der Kollege? Ach, da gehe ich zu so einem Typen da. Ich bin Unternehmer, Freunde. Wenn ihr unter uns, wenn ihr mich als Kunden gewinnen wollen würdet, würdet ihr euren Arsch, alles, ihr würdet alles dafür tun. Aber ich habe zwei Top-Steuerberater, könnt ihr, keine Chance. Die sind nämlich genauso aufgestellt. In unterschiedlichen Bereichen. Selbst meine zwei Steuerberater arbeiten miteinander, okay? Weil Strukturen helfen halt nun mal. Aber wenn ihr mich als Kunden gewinnen wollen würdet, ihr würdet alles tun, um mich als Kunden zu gewinnen, glaubt's mir. Und dann stellt euch hin und sagt so, ah, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich das machen soll. Also sind Steuerberater zu schlecht ausgebildet? Ja, aber es gibt Alternativen. Also ihr müsst euch jetzt nicht von irgendeinem dubaianischen Verkaufscoach im Thema Verkaufen schulen lassen. das glaubt mir, macht das nicht, sondern macht lieber Leute, die gut im meinetwegen Finanzdienstleister, geht mit irgendwelchen Leuten zusammen, denen ihr vertraut. Die haben genug Mandate, die für euch interessant sind. Ihr müsst nicht zusätzlich noch irgendein Verkaufscoaching machen. Das halte ich jetzt für einen Steuerberater bedingt richtig, weil ihr seid eh schon, sagen wir mal, gehemmt, was das Thema angeht. Das ist ja nicht wirklich, Akquise ist ja nicht wirklich in eurem Berufsbild verankert. Das war wieder mein Mittagessen. Gar nicht, weil ihr es nicht dürft, weil ihr es nicht könnt, sondern weil ihr es einfach nicht machen solltet, weil euer Berufsrecht das vielleicht nicht ganz so optimal findet. Lange Rede, kurzer Sinn. Bevor ihr so Zeug macht, dann doch bitte, es gibt so geile Seminare für Steuerberater zum Thema Struktur. Das muss ja nicht mal bei mir sein. Es gibt so viele Sachen, die so gut sind. Also warum um alles sind und warum nicht? Sind sie zu schlecht ausgebildet? Ja, das Studium ist schlecht. Da könnten auch die Universitäten mal sagen, wir machen etwas. Ich muss mich ja nicht selber pitchen. Dann nehmt doch bitte irgendwelche Unternehmer, die da draußen sind, die meinetwegen eine Holding haben. Gut wird es natürlich helfen. Also es wird natürlich helfen, wenn ihr jemanden mit dazu nimmt, der sowas auch beraten kann. Ich wirklich für den Fall, wenn jetzt ein Universitätsprofessor zuhört und weiß genau, wen er da jetzt da reinsetzen soll oder so, oder wenn eine Uni zuhört, das sagt, Mensch, wir hätten da gern einen. Fragt mich doch. Meine ich ernst. Das muss nicht ich sein. Das können doch auch Steuerberater sein. Ne? Wie gesagt, Blaugold, Ikairos. Taxcellence in Bayreuth. Geile Steuerberatungsladies. Liebe Grüße gehen raus nach Bayreuth. Wirklich ein tolles Steuerberatungshaus. Ja, also da gibt's Optionen, einen angehenden Steuerberatern was zu sagen. Ich habe so das Gefühl, dass das aber nicht notwendig ist manchmal, weil die Menschen in Deutschland immer noch dem Berufsstand Steuerberater alles abverlangen. So, und jetzt möchte ich was an euch Menschen da draußen, die Unternehmer seid oder werden wollt, rauspfeifen, die wichtig sind. Also jetzt mal unabhängig davon, dass ich sage, Steuerberater sind zu schlecht ausgebildet im Bereich Struktur. Jetzt mal unabhängig davon. Bezahlst du deinen Steuerberater dafür, dass er deine Struktur baut? Häufig kommt dann die Antwort, ja, ich zahle im Monat ja so und so viel Euro. Freund, du zahlst für die Buchhaltung Geld und du zahlst für dein Jahresabschluss Geld. Hat dein Steuerberater zusätzlich nochmal 20.000 Euro Honorar verlangt, damit du eine Holding bauen kannst? Hast du einen Rechtsanwalt beauftragt, um deine Gesellschafterverträge und Geschäftsführerverträge zu optimieren? Meistens ist es doch so, dass der Steuerberater ums Eck kommt, sagt, hier ist der Jahresabschluss. Und dann sagst du, was können wir machen? Ich hätte gerne eine andere Struktur. Und dann erwartest du von deinem Steuerberater, dass der sich dazu nochmal weiterentwickelt, weiterbildet, aber dann kriegt der nicht mal Geld von dir. Ja, verdient ja genug. Nein, verdient er nicht. Die Stundensätze für Buchhaltung, für Lohnbuchhaltung sind so unfassbar gering, dass es fast eine Frechheit ist. Also wenn ihr eine externe Lohnbuchhaltung beschäftigt, zahlt ihr denen meistens sogar freiwillig mehr als eurem Steuerberater. Was ist denn da los mit euch? Und dann soll der auch noch erklären, wie die 1%-Regel wegkommt, wie man am besten das Gehalt erhöht. Vielleicht soll er auch noch erklären, wie man Produktkalkulation fährt. Das hat bei eurem Steuerberater nichts verloren. Ihr bezahlt ihn nicht dafür. Dann bezahlt ihn wenigstens. Dann bucht 2 Stunden und lasst ihr was erzählen. Klärt bloß vorher ab, ob er es auch wirklich kann. Das ist halt ich dann wieder für das Thema. Eine Kalkulation bei dir explizit für deine Produkte. Die meisten Steuerberater können das nicht, weil sie es auch nicht machen müssen und weil es auch nicht in ihr Berufsthema gehört. Da musst du einen Unternehmensberater holen. Oder aber du bildest dich weiter, meinetwegen, ich nehme es jetzt wieder, Champions der Wirtschaft. Deswegen mache ich das Zeug doch. Weil ich gemerkt habe, dass die Kunden, die bei mir sitzen, in diesen Bereichen einfach Bedarf haben. Also sie haben einen Bedarf an Wissen. Du als Berater sitzt da, auch wenn dein Steuerberater dir erklärt, wie man die 1%-Regel wegbekommt. Die bekommst du weg, wenn du mit dem Steuerberater, Rechtsanwalt und Unternehmensberater eine gute Idee hast. Kriegst du die weg, 1000%. Wir kriegen die weg. Aber das Fachwissen von den Leuten, von den Unternehmern, ist in dem Bereich so gering, also ist nicht mal vorhanden, dass du es erklärst, weil es auf keinen fruchtbaren Boden fällt. Und du als Unternehmer, das kannst doch nicht, du läufst dann die ganze Zeit nur jemanden hinterher. Das wird schon passen, was der macht. Das wird schon passen. Hast aber überhaupt keine Grundlage. Und für den Berater ist es nervtötend, weil der ständig die Sachen neu erzählen muss. Deswegen bitte bilde dich weiter. Es gibt da auch Seminare. Von mir Champions der Wirtschaft. Ich kann euch nur empfehlen, wenn es jetzt, wenn das nächste kommt in dem Jahr, dass man schaut, wann das ist, kann ich nur empfehlen, weil du lernst da, wie kalkuliere ich? Wie läuft es mit der BWA? Auf was muss ich gucken? Was sind die wichtigen Kennzahlen von der BWA? Du lernst, wie ist es denn mit Personalkosten? Wie kalkuliere ich die denn eigentlich? Wie schaffe ich es denn, dass meine Sekretärin mir auch Geld reinbringt, obwohl ich die ja nur bezahle? Ne? Also solche Geschichten. Dann spricht man drüber, welche Struktur passt für dich. Also du musst dafür kein Mandat bei mir sein, aber du, welche Struktur passt für dich? Warum passt die für dich? Und dann kannst du gerne jemanden suchen, der das für dich umsetzt. Im Notfall uns, aber du kannst es auch mit deinem Steuerberater machen. Dann siehst du ja, wenn du es ihm dann hinlegst und sagst so, das hätte ich gern, siehst du doch, ob er darauf antworten kann. Du hast dann auf einmal die Informationen. Und dann kannst du auch besser bewerten, ob dieser Podcast, den ich gerade mache, einfach nur ein Reingeblöke ist oder ob das wirklich die Realität ist, dass Steuerberater zu schlecht ausgebildet sind im Bereich Struktur. Punkt. Aber du hast auch eine Verpflichtung, dich da weiterzuentwickeln. Du kannst nicht erwarten, dass der Steuerberater es dir einfach umsonst gibt. Das funktioniert nicht. Die Gesellschafterverträge und Geschäftsführerverträge, was wir da manchmal sehen. Musterverträge, da steht so oben drauf noch Mustervertrag. Das ist unfassbar. Aber warum? Weil der Unternehmer nicht bereit ist, das, was er braucht, was notwendig ist für sein Geschäft, mit einem Kapital, also mit Geld, in irgendeiner Form zu bezahlen. Wenn du deine Kunden siehst und die würden so mit dir umgehen und sagen, hey, ich hätte es gern umsonst, würdest du sagen, weißt du was, der Maurer hat extra hinten ein Loch in der Wand gelassen, nennt sich Tür, kann man auf und zu machen. Die ist dafür, damit du durchgehen kannst, du Frosch. Aber bei dir machst du es denn genauso? Bist du wie deine Kunden, die du scheiße findest? Ich hoffe doch nicht. Deswegen, bitte, immer in die Position setzen. Muss man einen Steuerberater oder Rechtsanwalt wechseln? Muss man nicht. Aber man sollte es, wenn der Steuerberater die verkehrten Themen sagt. Wenn ich mich hier schon aufreg, kommt vielleicht noch ganz kurz das Thema, was mich wieder runterbeamt. News vom Kinzel.
News vom Kinzel.
Ihr habt es ja mitbekommen, dem mir also auf Instagram folgen und so. Und letztes Jahr ist mein Kumpel verstorben, also mein kleiner Katzenkumpel James. Die musste mir leider am Anfang Dezember erlösen. Also was leider erlösen, wir mussten ihn erlösen von seiner Krankheit, er hat Nierenversagen gehabt, das war wirklich ganz unangenehm, scheiße, schlecht. Und mein Kumpel ist bei mir auftätowiert, ne? Hier am Arm, der ist verstorben, man hat sein Köpfchen an mich gedrückt und an der Stelle, wo das Köpfchen war, habe ich ihn jetzt auch tätowiert. Also ihr seht schon, das war für mich ein ganz, ganz großer Part. Und ich habe auch gedacht, ich kriege das nie mehr gebuchtet. Also hört sich ganz schlimm an, aber es ist halt so, wir haben zwei große erwachsene Kinder, wir haben einen tollen Enkel, aber Rocket und ich sind halt zu Hause gemeinsam und James war immer da. Der war immer da. Ich glaube, das versteht man nur, wenn man selber Tiere hatte. James war immer da und der nimmt einen halt oder hat einen genommen, wie man war. Das ist seit 15 Jahren war der an unserer Seite. 15 Jahre, jeden Tag. Da kriege ich schon wieder einen Kloß in den Hals. Und ich habe echt gedacht, dass es gar nicht mehr geht, dass ich irgendwas in mein Leben lasse. Und wir haben auch gesagt, wir werden jetzt die erste Zeit mal kein Tier nehmen. Das war, der Vorsatz hat nicht lang gehalten. Also wir haben uns entschieden, wieder ein Tierchen zu adoptieren. Aber das sind Rocky und ich auch ganz klar. Also James war 15 Jahre in unserem Leben und wir wissen nicht genau, wie alt er genau war. Wir schätzen so 17, 18, weil wir ihn aus dem Tierheim geholt haben. Ich sage, es gibt so viele Tiere, die im Tierheim sitzen und auf Mama und Papa warten. Da muss ich jetzt nicht zum Züchter eiern. Und so ticken wir. Und wir haben gesagt, okay, wir merken einfach, Jamie ist immer in unserem Leben. Der wird nie weg sein. Wird immer mein Kumpel sein. Aber wir möchten einfach noch ein weiteres Lebewesen bei uns haben. Und da Kinder für uns ausgeschlossen sind, habe ich ja schon mal einen Podcast dazu gemacht, warum das bei mir so ist. Also ich habe ja zwei tolle Kinder, aber eigenproduzierte. Haben wir gesagt, wir holen uns wieder ein kleines Lebewesen. Und das kleine Lebewesen ist, wir schätzen 6 Jahre, offiziell 8 Jahre alt, kommt aus dem Tierschutz und wird unser Leben bereichern und haben uns auch schon hart verliebt. Wir haben im Internet ein bisschen geguckt, immer mal so und ach, naja, wir wollen ja eigentlich nicht. Und dann haben wir die zwei kleinen Knuddelaugen gesehen. Das ist eine kleine Promenadenmischung aus einem Yorkie und einem Dackel und hat den netten Namen George. Wir rufen ihn Georgie. Ja, freuen uns auch tierisch drauf. Wenn ich den Podcast aufnehme, ist er noch nicht in unserem Leben. Also er ist schon in unserem Leben und wir lernen ihn auch jeden Tag kennen. Aber er wird zu uns ziehen Anfang Februar und da freuen wir uns sehr drauf. Und das sind die News, die ich habe fürs neue Jahr, weil wir uns da wirklich freuen, so einen kleinen Wookie jetzt ein neues Zuhause zu schenken. Und ihr werdet es mit Sicherheit auch öfter sehen. Vielleicht ist er im Podcast und bellt mal kurz oder er ist in der Story. Wir freuen uns ja auf unseren George. Und ich hoffe, dass du dann auch dann Spaß hast, wenn ich in den Podcast-Stories nicht nur mich zeige, sondern auch einen kleinen Hund. So, das waren jetzt die News vom Kinzel. Und jetzt geht's wieder weiter mit dem normalen Podcast. Und ich gebe dir jetzt 3 Punkte, warum du einen Steuerberater wechseln solltest. Der erste Punkt ist, er erklärt dir ständig, du bist zu klein für etwas. Was heißt das? Du möchtest etwas tun und dann schaut er dich an und sagt, ja, das kann man schon, aber da bist du viel zu klein dafür. Warum musst du deswegen den Steuerberater wechseln? Wenn das einmal macht, von mir aus. Beim zweiten Mal weg. Schlicht und ergreifend deshalb, weil er dich als nicht entwicklungsfähig sieht. Er sagt, du wirst niemals eine Größe erreichen, die es rentiert, darüber nachzudenken. Und hinterfragt nicht mal, ob du die schon längst erreicht hast. Weil ein Unternehmer, der nicht komplett geisteskrank ist, möchte wachsen. Und wenn du wächst, musst du Optimierungen vornehmen. Eine Pflanze, die wächst und sich nicht ausbreitet unten im Boden mit Wurzeln, wird nicht wachsen und sterben. Das ist das, was der Steuerberater mit dir macht. Der setzt sich in einen Topf und sagt, du bleibst klein. Ende. Deswegen weg. Du kannst es ihm auch einmal deutlich sagen. Sag also, sorry, sowas will ich nie mehr hören. Das wäre fair. Sowas will ich nie mehr hören. Wenn du das nicht hinbekommst, mir zu helfen bei der Struktur, suche ich mir jemand anderem. Und wenn du das nicht hinbekommst, das mit deinem Ego zu verkraften, dann wechsle ich. Sonst musst du wechseln, der Steuerberater. Wenn er gute Steuerberatung macht, alles gut. Dann such dir bitte jemand, der es besser macht. Der zweite Punkt, Steuerberater zu wechseln, ist, wenn sie es lapidar machen. Also, du möchtest eine saubere BWA jeden Monat. Von mir aus im Juni für April. Und es kommt nicht. Und die ist immer, muss nachgebucht werden. Und die ist ständig falsch. Ein Steuerberater hat, egal wie seine Personaldichte ist, dafür zu sorgen, dass alles stimmt. Dafür gibt es Unternehmer online, also von Dativ, unterschiedliche Sachen auch. Er kann auf die Konten zugreifen. Man kann erwarten, dass es sauber gebucht wird. Und zwar so, wenn alle Unterlagen geliefert werden, das ist die Voraussetzung, wenn du alle Unterlagen lieferst, wenn du vielleicht sogar eine eigene Buchhaltung im Büro hast, so, dass du damit arbeiten kannst. Weil du kannst nicht auf Blindflug dein Unternehmen führen. Und wenn du dann zu einem Steuerberater sagst, hey, ich hätte gern alle 2 Monate die BWA oder jeden Monat die BWA, und der sagt, ja, das ist überbewertet. Das siehst du ja auch nicht, das besprechen wir zum Jahresende. Dann ist es kein Unternehmer. Das ist ungefähr so, wie wenn du sagst, du gibst ins Navi ein, ich möchte nach Paris fahren. Und dein Navi sagt, während der ganzen Fahrt, wir kontrollieren, ob du in Paris angekommen bist, wenn es angekommen bist. Dazwischen gebe ich dir übrigens keine Tipps. Da wird mir jeder, der würde das Navi wegschmeißen. Genauso ist es aber, wenn du keine BWAs hast, weil du als Unternehmer zwischendrin gucken musst, wie der aktuelle Stand im Unternehmen ist. Eine andere Option gibt es nicht. Punkt. Und der dritte Punkt, warum du einen Steuerberater wechseln solltest, ist, wenn er keinen Bock hat, wenn du dich weiterentwickelst und dir Informationen von der Seite holst, seine Informationen zu hinterdenken. Also wenn er sich hinsetzt und sagt, das, was ich mache, ist richtig und beleidigt ist, wenn du andere Berater reinholst, dann ist es der falsche Berater für dich. Es muss immer Rechtsanwalt, Steuerberater, Unternehmensberater und Finanzberater sein. Dazu Punkt 3 würde ich vielleicht sogar noch ergänzen, wenn er dir Geldanlagen versucht, madig zu machen oder dir sogar Empfehlungen gibt. Ein Steuerberater darf dir keine Wirtschaftsberatung machen. Er darf nicht sagen, also eine Versicherung ist blöd oder der Fonds ist doof, nimm doch lieber ETFs. Das ist auch geil. Ich habe so oft das Thema, sitzen die Leute da, wir machen Ansparungen in Versicherungen und Depotlösungen, okay, gemanagte. Und dann kommt der Steuerberater, ja, mach doch einen ETF, der kostet nichts. Sagt, dass in den Ansparungen der Versicherung ETFs liegen und dass in den Vermögensverwaltungen oft ETFs benutzt werden, das rafft der gar nicht. Ja, ist doch viel günstiger, einen einzelnen vorzumachen. Ja, das ist richtig. Es ist auch günstiger, definitiv sich nur ein Auto zu kaufen. Mal unabhängig davon, dass es keinen Spaß macht, nur ein Auto zu fahren, ist es halt auch blöd, wenn dieses Auto halt mal kaputt ist. Dann hast du ein Problem, kannst kein zweites nehmen, musst du ans Leihen. Das ist bei dem Fonds halt blöd. Wenn der Fonds kaputt ist, kannst du kein Leihen. Dann ist es blöd. Dann ist es schnell runtergedasselt und vorbei. Deswegen, was sind das denn für Aussagen? Auch hier, da fehlt auch die Ausbildung. Und unter uns, nochmal, nachdem Steuerberater meistens keine Holding haben, weil sie es nicht dürfen und nebendran nicht so denken, wie jetzt zum Beispiel dein Kollege, den ich vorhin gemeint habe, der Ebert, haben die gar keine Ahnung, was es heißt, Gelder in den Firmen anzulegen. Ich sehe das immer wieder dann, wenn wir zum Beispiel Versicherungen in juristischen Personen platzieren, in GmbHs, dann kommt der ums Eck und sagt so, ja, das ist ein Gehaltsbaustein, das ist ein BAV. Ich mache mir schon Scherz draus. Ich sage schon zu meinen Kunden immer, pass auf, wir haben das jetzt gemacht, alles klar, wir sparen das an. Denkt dran, ne? Provisionen sind drin, ich werde bezahlt aus diesen Dingen, also Provisionen sind da drin. Diese Provisionen, diese Differenz, Rückkaufswert, eingezahlter Beitrag, das ist gewinnmindernd, also sprich, das kannst du ergebnisorientiert buchen. Nennen wir es mal so, als Kosten des Geldverkehrs. Aber das ist keine Altersvorsorge. Das gehört immer der GmbH, das Geld gehört immer der GmbH. So. Und dann sage ich, und pass auf, wir werden merken, ob dein Steuerberater gut oder schlecht ist. Wenn er dann zu dir kommt, und sagt, du hast der BAV abgeschlossen, dann weißt du, der hat keine Ahnung von dem Thema. Und in 98% der Fälle ist leider die Realität, kommt dann das Mandat nach einem Jahr, immer so Januar, Februar, März, weil dann ist ja abgeschlossen. Übrigens, wir müssen die BAV noch buchen, oder uns fällt auf, warum sind deine Gehaltskosten denn so riesig? Ja, das weiß ich auch nicht. Der hat irgendwas mit der BAV gebucht und dann hat das bei mir schon im Kopf so, oh fuck. Dann müssen wir wieder, Steuerberater hat natürlich vergessen, bei uns anzurufen und mal zu fragen, wie das denn gebucht wird, weil das geben wir ja weiter. So wird's gebucht. Das ist extra Bedienungsanleitung dabei. Wir haben ja schon aus den letzten 20 Jahren so viele Erfahrungen, dass wir halt das Zeug dann buchen, ne? Und sagen so, also nicht wir buchen, sondern wir sagen, so wird's gebucht. Da gibt's extra Bedienungsanleitung für. Aber der Steuerberater ist natürlich wieder zu fein, das zu lesen und dann merkt man, hat er noch nie gemacht in seinem Leben. Wenn der das gleich richtig bucht, weiß aber auch, der Typ hat echt eine Ahnung, mit dem kann man reden und das sind meistens dann auch wirklich die, die mit uns Kooperationen machen. Also es gibt ja genug Steuerberater in Deutschland, die mit uns Kooperationen machen. Ich habe jetzt zwei genannt, aber es gibt ja noch ganz, ganz andere. Ich denke, der eine oder andere kommt auch nochmal zu mir im Podcast. Kannst du mir übrigens mal drunter schreiben, ob du Bock hättest, dass ich nochmal einen Podcast mache mit einem anderen Rechtsanwalt, habe mit Herrn Heigl schon mal einen gemacht und auch wegen Steuerberatung. Ob ihr da Lust habt, dass ich mit Steuerberater mal rumdiskutiere. Das heißt auf gut Deutsch, diese Steuerberater, also ihr lieben Steuerberater, braucht eigentlich Unterstützung. Und da muss euer Ego mitspielen. Ich brauche übrigens auch Unterstützung. Ich bin nämlich kein Steuerberater. Ich habe nur lustige Ideen, die wir bei Unternehmen X den Leuten beibringen. Und dann haben wir da sehr, sehr viele Menschen sitzen, die sehr, sehr viele Kunden haben. Und die sehr, sehr vielen Kunden wollen einen guten Steuerberater haben. Und wir holen uns dann Steuerberater dazu, von denen wir sagen, die passen in unser Portfolio. Ich bringe den Leuten bei Unternehmen X ja bei, mit Steuerberatern auf Augenhöhe reden zu können. Und wenn jemand nicht gerade mit seinem Ego komplett verrückt ist, dann, muss ich dir ehrlich sagen, wird der bei uns Kooperationspartner und zwar sehr gerne, weil er merkt, hey, das ist ja geil, das Mandat hat eine Frage unternehmerisch, Fahrzeugkauf, Leasing oder Finanzierung, das ist alles auch nie beraten, mit Personalkosten optimieren, Mitarbeiter einstellen oder entlassen, alles Themen, die wir beraten, alles, was die Leute beigebracht bekommen, Struktur kommt dann immer ums Eck geschissen, wie ist es denn mit den Gewinnauszahlungen, warum brauche ich denn jetzt mein Tantieme, habe ich überhaupt eine Tantieme, macht die Sinn? Also all die Punkte, die ein Steuerberater gefragt bekommt, die er beantwortet, obwohl er kein Geld dafür kriegt, die ihm unfassbar Geld, Zeit kosten und auf die er nicht mal eine richtige Antwort hat, weil er es einfach nicht oft genug macht, die werden abgenommen. Die machen wir. Und da sagt der Steuerberater, das ist ja geil. Ich habe auf einmal wieder Zeit, mich um die Sachen zu kümmern, um die es geht. Deswegen werden Menschen Kooperationspartner bei uns Steuerberater. Das ist kein Spaß. Und wenn ihr, lieber Steuerberater, sagt, ihr habt da Bock drauf, ja, dann meldet euch beim Thema Unternehmen nichts. Entweder geht selber rein, ich habe da überhaupt keinen Stress damit, wenn ihr mit drin sitzt, da können wir gern fachlich diskutieren, ich schicke euch alles zu, könnt euch anschauen. Aber ihr könnt auch mit den Kollegen und Kolleginnen von Unternehmen X Kooperationen bilden. Das ist das, was wir wollen. Und dann bitte gebt doch eure Mandate einfach weiter. Sagt, ist doch in Deutschland so. Der Steuerberater ist doch derjenige, der immer, oh, ganz wichtig, mein Steuerberater. Ich meine, die neue Generation ist da schon ein bisschen anders. Das seid ihr übrigens, liebe Steuerberater, selber schuld, weil ihr die Vorgeneration halt nicht gut beraten habt. Betriebsausspaltungen. Menschen kaufen Immobilien, die sie geschäftlich nutzen, 100% privat und 100% gehört in die Firma. Im Autohandel ist es ständig so. Die sitzen hier und weinen, weil sie es an die nächste Generation übergeben wollen und nicht können, weil diese, das nennt sich Betriebsausspaltung, ne? Wenn du, also du hast ein Gebäude, das dir eigentlich privat gehört. Es ist aber notwendig, dieses Gebäude im Endeffekt betrieblich zu nutzen, weil da halt eine Firma drin ist. Und dann wird, es ist einfach erklärt, okay, wird einfach gesagt, das ist wie wenn es in der Firma drin stecken hast. Und wenn es dann veräußerst, musst du den persönlichen Steuersatz drauf zahlen, auf den Gewinn. Das ist wirklich, das ist echt hart. Und Veräußerung heißt übrigens nur, die Firma an den Sohn weitergeben, das Gebäude bleibt bei dir, Betriebsausspaltung zerbrochen, Vollgasdrama. Und solche Sachen besprechen wir vorher mit den Kollegen. Das ist ja auch ein Haftungsthema für euch Steuerberater. Deswegen bitte bei solchen Themen einfach mal ums Eck denken. Wir nehmen sowas, auch die Kolleginnen und Kollegen von Unternehmen X lernen das. Und dann kann man den Kunden auch allumfassend super gut beraten. Und wenn du jetzt als Unternehmer zuhörst und sagst, ey, was labert der Typ da eigentlich? Soll ich jetzt meinen Steuerberater wechseln oder nicht? Ich habe schon gesagt, die drei Punkte. Wechsel, wenn eins von den drei Themen da ist. Wenn alle drei da sind, sowieso, lauf ganz schnell. Und ein Rechtsanwalt hat nicht die Aufgabe, irgendwelche Verträge von Versicherungen zu prüfen oder irgendwie Depotlösungen. Die kannst du eh nicht ändern. Müsst mal überlegen. Es gibt in Deutschland ja die BaFin, zum Glück. Die BaFin hat alles, was so im deutschen Markt ist, so reguliert, dass die Verträge können die Kunden nicht mehr verarschen. Das geht nicht. Da immer, ja, da sind Provisionen drin. Ich sage, ja, du musst ja auch einen Berater bezahlen. Da wurde mir was Schlechtes verkauft oder so vor 20 Jahren mal. Dir wurde nichts Schlechtes verkauft. Dir wurde nur einfach eins nicht klar, nämlich, dass wenn du Geld zur Seite legen wirst, du auch für das Geld arbeiten musst und reingucken musst, dass es reinkommt. Und wenn es nicht reinkommt, dann kann die Geldanlage nichts dafür, sondern deine unternehmerischen Skills sind nicht gut genug. Dann helf dabei, dass deine unternehmerischen Skills besser werden. Da hat die Geldanlage nichts dafür. Und der Vermittler, der die Geldanlage verkauft hat, dem du erklärt hast, wie unfassbar geil du performen wirst und wie viel Geld auf der Seite liegt, der kann da auch nichts dafür. Kann 0,0. Du kannst was dafür, du bist Unternehmer. Und du kannst was dafür, wenn du deinem Rechtsanwalt dann solche Verträge zur Prüfung gibst. Da hau ich mal an die Platte. Das macht keinen Sinn. Das sind tausende von Rechtsanwälten drüber gelaufen. Die Gesellschaften hauen die Verträge doch nicht raus und sagen, so, da haben wir jetzt übrigens einen Fehler eingebaut, mal gucken, welcher Rechtsanwalt das findet. Du wirst, also der Rechtsanwalt wird immer sagen, renn vor Gericht, weil, ganz wichtig, verdient ja Geld damit. Aber du wirst nicht gewinnen, das wird nicht funktionieren. Das ist wirklich, also klar gibt's auch mal Bullshit, der da draußen verkauft wird, kann schon passieren, aber die deutschen Geldanlagen, da kann nicht sonderlich viel passieren. Das ist so. Für mich wichtig, dass du mitbekommst als Hörer dieses Podcastes. Die Steuerberater haben sicherlich in ihrem Bereich, sind die herausragend, perfekt, sensationell gut ausgebildet. In ihrem Bereich definitiv. Struktur, nimm dir bitte jemanden mit dazu. Das ist wirklich wichtig. Du hast da sonst ein Problem. Und ihr Steuerberater da draußen, tut mir einen Gefallen, für den Fall, dass ihr sagt, hey, ich hab da schon irgendwie Verständnis für das, was der da erzählt. Meldet euch doch bei mir. Gern auch kritisch, auch kein Problem, dann können wir diskutieren. Aber meldet euch und geht aus eurer Bubble raus, überlegt euch etwas, was euer Leben im Endeffekt nach vorne bringt. Ganz liebe Grüße aus München, euer Jörg.
Das war's mit einer weiteren Folge Kinzel Mindset. Vergiss nicht, einen Kommentar, eine Bewertung und ein Abo dazulassen. Auch über deine Fragen und deine Teilnahme an den Umfragen freut Jörg sich sehr. Kinzel Mindset ist eine Produktion von Jörg Kinzel in Zusammenarbeit mit Brands and Waves. Wenn du an einer Zusammenarbeit mit Jörg interessiert bist, dann informiere dich unter www.jörgkinzel.de oder lasse dich mit dem Vorstandsvorsitzenden der Wallonique AG verbinden. Das Kontaktformular und die Links zu den Homepages findest du in den Shownotes. Bis nächste Woche Donnerstag, wenn es wieder heißt Kinzel Mindset. Dein wöchentlicher Arschtritt.